Anne, was gab's denn bei dir heute zum Frühstück?
Aglaja, bei mir gab's, wie quasi jeden Morgen, Haferflocken über Nacht eingeweicht und da reingeschnippelt einen Apfel, eine Dattel und ein paar klein gehackselte Mandeln. Und zur Feier des Tages gab's heute noch ein paar Blaubeeren drauf.
Klingt lecker und auch sehr gesund.
Ja, ist so ein bisschen mein Standardfrühstück, wobei bei den Blaubeeren greife ich nicht jeden Morgen zu, weil jetzt gerade ist es ja so, dass die vom anderen Ende der Welt kommen.
Ja, ist eine Entscheidung, ne? Ob man sagt, verzichte ich drauf oder schwamm drüber.
Über Schwämme und Blaubeeren reden wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger.
Und Aglaja Dahne, heute zum ersten Mal bei Update Erde.
Und ab jetzt dann auch öfter. Willkommen, Aglaja.
Dankeschön.
Aglaja und ich, wir gehören beide zum Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Ja, jetzt aber los mit dem, was wir diese Woche wichtig und spannend fanden in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Und als erstes greifen wir da ein Klimathema auf, das möglicherweise in den letzten Tagen auch bei euch in den Timelines aufgetaucht ist.
Ja, ich bin da auch hängen geblieben an Überschriften wie, ist die 1,5-Grad-Grenze schon überschritten?
Wir haben das gesehen und wir hatten da direkt Fragen.
Sowas wie, echt jetzt? Ist die Latte aus dem Pariser Klimaabkommen schon gerissen? Das wäre ja wirklich krass.
Und wenn das so wäre, was hieße das denn? Dass wir jetzt Klimaschutz lassen oder dass wir erst recht alles weiter dafür tun, um die Erderwärmung einzudämmen?
Ging euch vielleicht ähnlich, dass ihr euch solche Fragen gestellt habt. Deswegen dachten wir, es gut, die Studie mal genauer anzusehen.
Und diese Studie, die kommt von einem Forschungsteam aus den USA und Australien, ist veröffentlicht in einem renommierten Fachmagazin Nature Climate Change. Und das hat sich die Frage gestellt, wann hat das eigentlich angefangen mit der menschgemachten Erderwärmung?
Also seit wann verbrennen Menschen so viel Kohle und Öl und Gas und holzen Wälder ab und brennen Wälder ab, dass dadurch so viele Treibhausgase entstehen, dass es wärmer wird?
Diese Frage ist jetzt nicht neu. Die haben sich Fachleute unter anderem vom Weltklimarat, also vom IPCC, auch gestellt. Und die gehen davon aus, dass wir Menschen mit unseren Aktivitäten eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert spürbar die Temperatur der Erde erhöhen. Und das hat das Team jetzt überprüft. Und zwar, indem es Schwämme untersucht hat.
Okay, aber jetzt nicht so Küchenschwämme oder die im Bad haben.
Ja, wobei so Naturbadeschwämme gehen fast schon in die richtige Richtung. Das sind ja Körperteile von Meerestieren. Und deren Verwandte hat das Team untersucht, nämlich so eine Art von Kalkschwamm.
Und was haben die jetzt mit Klima und Temperaturen zu tun?
Diese Kalkschwämme, die leben im Meer, also so ähnlich wie Korallen, und zwar in der Karibik. Und die haben ein Skelett, also ein Gerüst aus Kalk, und das wächst jedes Jahr so ein winziges bisschen.
Ich ahne, wo es hingeht, so ähnlich wie Jahresringe, ne, an Bäumen.
Genau, und die chemische Zusammensetzung jedes Jahresrings ist immer so ein winziges bisschen anders, je nachdem, wie warm das Meerwasser in dem betreffenden Jahr in der Umgebung von diesem Kalkschwamm war. Diese Kalkschwammtiere, die können sehr alt werden, Hunderte und Tausende von Jahre alt. Und ihr Skelett war für das Forschungsteam wie eine Art Temperaturarchiv.
Und was hat dieses Archiv dann am Ende genau verraten?
Das Forschungsteam schließt aus seinen Daten, dass es mit der Erderwärmung durch menschliche Aktivitäten eben nicht erst im 20. Jahrhundert losgegangen ist, so wie der Weltklimarat sagt, sondern schon früher, nämlich in den 1860er Jahren.
Okay, also 19. Jahrhundert. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das überhaupt wichtig?
Weil es theoretisch die Temperaturangaben für Klimaschutzziele verändert. Also wenn im Pariser Klimaschutzabkommen die Rede davon ist, dass sich die Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen soll, dann ist das immer im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Was eigentlich so verstanden wird als im Vergleich zu früher, damals, als der Mensch die Erdtemperatur noch nicht beeinflusst hat. Und diese vorindustrielle Zeit, die wurde vom Weltklimarat definiert als Zeit zwischen 1850 und 1900.
Ich hake da mal ganz kurz ein, weil ergibt das denn überhaupt historisch Sinn, diese Definition? Ich bin jetzt nicht so der Mega-Geschichtsfreak, aber die Dampfmaschine, die war doch schon 100 Jahre vorher am Start und die industrielle Revolution
auch schon. Ja, geschichtlich betrachtet hast du total recht. Also die Industrialisierung, die hat in Teilen von Europa und in Nordamerika deutlich früher angefangen. Aber Klimaforschende hatten abgeschätzt, dass es trotzdem, verglichen mit heute, verschwindend wenig war, was damals da für die Dampfmaschinen zum Beispiel an Kohle verheizt wurde. Da ist also die Frage, ob man den Effekt wirklich schon vor dem Jahr 1900 überhaupt an Temperaturen ablesen konnte. Und genau das ist im Grunde jetzt der Streitpunkt bei dieser neuen Studie mit den Schwämmen.
Und die kommt zu dem Schluss, die Industrialisierung hat also früher als gedacht die Erde schon erwärmt. Eben laut den Schwemmen schon in den 1860er Jahren.
Und der Effekt ist laut der Studie angeblich auch ziemlich krass. Das Forschungsteam sagt nämlich, seinen Berechnungen zufolge liegen wir aktuell nicht bei einer menschgemachten Erderwärmung von 1,2 Grad, was der Weltklimarat so annimmt, sondern schon bei 1,7 Grad, weil eben bislang diese frühe Erwärmung im 19. Jahrhundert nicht ausreichend mit berücksichtigt wurde.
Was sagen denn andere Fachleute aus der Klimaforschung jetzt zu dieser Schwammstudie?
Also da haben sich schon einige zu geäußert. Die meisten haben eher kritische Sachen gesagt. Zum Beispiel gehen zwar einige mit, dass Kalkschwämme an sich ein gutes Archiv sind für die Wassertemperatur in ihrer Umgebung, also in der Karibik. Aber die anderen Forschenden finden es zum Teil schwierig, wenn man daraus dann die Temperatur der gesamten Erde, also Meere und Land zusammen überall global daraus ableiten will.
Für mich bleibt auch die Frage, was sagt das jetzt für die 1,5-Grad-Grenze, die ja ein wichtiges politisches Ziel ist?
Dazu haben auch mehrere Klimaforscherinnen und Forscher was gesagt. Und das kann man eigentlich so zusammenfassen. Die sagen, die neue Studie ändert im Grunde nichts, weil sie eigentlich nur den Nullpunkt der Messskala von der Temperatur verschiebt. Und da fand ich Aussagen von zwei deutschen Klimawissenschaftlern sehr spannend, von Mujib Latif vom Forschungszentrum Geomar in Kiel. Der argumentiert, dass eigentlich jedes weitere Zehntel Grad an Erderwärmung zu viel ist, egal wo wir gerade offiziell stehen. Und was Ähnliches hat auch ein Meeresforscher von der Uni Bremen gesagt, Hans-Otto Pörtner. Für den kommt es darauf an, welche Auswirkungen wir als Menschheit durch die Erderwärmung erleben. Und die sind nach Ansicht der beiden Klimaforscher eben jetzt schon so heftig, dass wir als Menschheit alles dafür tun sollten, dass die Erde eben nicht noch weiter erwärmt wird.
Falls ihr euch noch für mehr Einschätzung interessiert zu dieser neuen Schwammstudie, wir packen da einen Link mit Stimmen dazu aus der Welt der Wissenschaft in die Shownotes dieser Folge. Anne, wann hast du eigentlich das letzte Mal die Sonne gesehen?
Anfang der Woche? Ich glaube, da war mal Sonne.
Es kommt in Deutschland ja häufiger vor, dass es einfach tagelang oder sogar wochenlang nur grau ist. Und es ist schlecht für unsere Stimmung, aber es ist auch schlecht für Solaranlagen.
Die dann keinen Strom produzieren?
Genau. Und wenn dann auch noch kein Wind weht, dann stehen natürlich auch die Windräder still. Und das nennt man dann Dunkelflaute.
Dunkelflaute kenne ich so von der Stimmung her. Februar ist da ein guter Monat für.
Ja, fühle ich. Und solche Dunkelflauten sind ein Problem, wenn man Strom überwiegend aus erneuerbaren Energien gewinnen will, was Deutschland ja langfristig plant. Zurzeit ist es so, wenn es Dunkelflauten gibt, dann werden Gas- und Kohlekraftwerke hochgefahren.
Aber genau von denen will man ja weg und eben auch von den fossilen Energieträgern.
Deshalb sagt die Bundesregierung, wir brauchen neue Kraftwerke. Und sie hat diese Woche dafür ihre Pläne präsentiert. Genauer gesagt eine Kraftwerksstrategie.
Klingt groß.
Es geht da um Gaskraftwerke. Die sollen eine Zeit lang noch mit Erdgas betrieben werden. Und in etwa so 10 bis 15 Jahren sollen die mit klimafreundlicherem grünen Wasserstoff laufen. Die Pläne sorgen für große Diskussionen, weil sich viele Leute halt fragen, kann das funktionieren, ne? So ein Umstieg von Erdgas auf Wasserstoff?
Mir stellen sich da auch noch viele andere Fragen. Ist das sinnvoll, an dieser Stelle auf Wasserstoff zu setzen? Und überhaupt, um wie viele Kraftwerke geht's und wann sollen die entstehen?
Okay, also die neuen Kraftwerke sollen eine Kapazität von insgesamt 10 Gigawatt haben. So viel können zurzeit etwa 20 große Gaskraftwerke produzieren. Und 10 Gigawatt, das ist in etwa ein Neuntel von unserem maximalen Stromverbrauch hier in Deutschland.
Und wann soll es mit solchen neuen Kraftwerken losgehen?
Nächstes Jahr schon. Da sollen Ausschreibungen starten. Das heißt, Unternehmen können sich bewerben, ne, mit ihren Plänen für neue Kraftwerke. Und dann soll es auch wirklich schnell losgehen mit den Bauarbeiten. Der Staat will sich an den neuen Kraftwerken finanziell beteiligen. Und das wird wohl einige Milliarden Euro kosten. Am Anfang, wie gesagt, da laufen die Kraftwerke noch mit Erdgas. Und mit der Umstellung auf Wasserstoff soll es ab 2035 losgehen.
Wasserstoff, genauer gesagt ja eigentlich grüner Wasserstoff, darüber müssen wir nochmal sprechen. Der wird ja künstlich hergestellt aus Wasser. Und wenn die notwendige Energie dafür aus Erneuerbaren kommt, dann ist der wirklich klimafreundlich. Und nur dann wird er ja auch grün genannt. Wenn wir den in Kraftwerken verbrennen, dann produziert er keine Treibhausgase, sondern einfach nur Wasserdampf. Klingt richtig gut, aber es gibt dann ein Problem, beziehungsweise eigentlich einige Probleme.
Ja, zum einen haben wir den noch gar nicht. Es gibt erste Projekte, um grünen Wasserstoff herzustellen und auch erste Abkommen, um ihn aus anderen Ländern zu importieren. Aber noch passiert das nicht in großem Umfang, weil Transport und Lagerung kompliziert sind und die Herstellung aus Wasser sehr energieaufwendig.
Und dafür braucht man auch Strom. Und eigentlich ist das ein bisschen kurios. Wir brauchen erstmal Strom, um an einen Stoff zu kommen, mit dem wir später dann wieder Strom erzeugen wollen.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, nur wenn der Strom dafür aus Erneuerbaren kommt, ist der Wasserstoff wirklich grün, sprich klimafreundlich. Und da sind wir dann auch schon an einem großen Fragezeichen, was diese Kraftwerkstrategie der Bundesregierung angeht. Werden wir es schaffen, so viele neue Solar- und Windkraftanlagen zu bauen, hier bei uns, ne, und weltweit, dass wir in etwa 10 Jahren wirklich genügend grünen Wasserstoff produzieren können? Die Bundesregierung sagt, ja, das schaffen wir. Viele Fachleute haben Zweifel.
Dazu kommt ja auch, dass auch andere Industrien und Branchen Wasserstoff nutzen wollen. Also ich weiß, der wird in Zukunft dringend gebraucht, etwa für die Düngerproduktion.
Und auch als Basis für Treibstoffe, zum Beispiel für Schiffe und Flugzeuge und in der Stahlindustrie. Also es gibt viele Bereiche, die da Interesse haben. Fachleute sagen, es ist sehr fraglich, dass wir genug produzieren können für alle Bereiche. Und eine mögliche Folge wäre dann, wir würden dann die Kraftwerke doch deutlich länger mit Gas laufen lassen als geplant, was die Regierung eigentlich nicht will und was auch sehr schlecht wäre für unsere Klimabilanz.
Ich fasse die Kritik nochmal zusammen. Also wir haben die Voraussetzungen noch gar nicht, im großen Stil grünen Wasserstoff zu produzieren oder zu importieren. Die Technik ist aufwendig und teuer. Und der Wasserstoff, den wir dann vielleicht irgendwann demnächst mal haben, der wird eben auch in anderen Bereichen dringend gebraucht, nicht nur in den Kraftwerken. Diejenigen, die solche Kritik äußern, haben die denn einen Gegenvorschlag? Also ich meine, was machen wir denn bei einer Dunkelflaute? Brauchen wir dann nicht Reservekraftwerke, die wir hochfahren können?
Also es gibt schon Leute, die in Frage stellen, dass solche Reservekraftwerke nötig sind. Claudia Kempfert zum Beispiel.
Ja, im Jahr 2024 noch Gaskraftwerke zu bauen, passt einfach nicht in die Energiewende, wo wir eigentlich hinwollen.
Kempfert ist Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie ist dort Expertin für Energie, Verkehr und Umwelt. Und sie sagt, es gibt andere Optionen, zum Beispiel Energie aus Biomasse.
Gerade die Biogasanlagenparks sind gute Backup-Kraftwerke zum Ausgleich von Sonne und Wind. Hinzu kommen eben Wasserkraft und perspektivisch Geothermie. Wir haben die Kraft-Wärme-Kopplung. Wir müssen investieren heute in Speicher.
Ich hake da mal ein, die Aufzählung geht nämlich noch ein bisschen länger und wer sich nicht wie Sie jeden Tag mit Energiewirtschaft beschäftigt, dem schwirrt dann irgendwann der Kopf. Was aber deutlich wird bei Ihrer Aufzählung, also es gibt andere Optionen, zum einen, wenn es darum geht, Energie zu produzieren, aber auch sie zu speichern oder sinnvoll zu verteilen.
Hat Claudia Kempfert auch der Bundesregierung von ihren Ideen erzählt?
Das habe ich sie auch gefragt. Sie meinte ja. Sie redet immer wieder mit Leuten an den zuständigen Stellen.
Da gibt es dann eher ein Agree to Disagree. Also wir kommen da nicht zueinander, aber es nützt ja nichts. Wir haben heute Lösungen, die da sind und die sollte man auch nutzen und in die sollte man heute hinein investieren.
Ja, aber worin man eben genau investiert, da sind die Vorstellungen unterschiedlich. Die Bundesregierung sagt erstmal neue Gaskraftwerke. Wenn man im Winter gesund bleiben will, sollte man sich gut ernähren. Manche schwören auf Superfoods, also Lebensmittel, die besonders viele Vitamine und Mineralien enthalten. Anne, ich weiß ja, du magst die Blaubeere, habe ich
ja
schon gehört.
Ja, ab und zu mal.
Ist ja für viele inzwischen wirklich so eine Standardzutat für das Müsli morgens oder für einen Smoothie.
Es gibt da aber ein Problem, nämlich die Klimabilanz. Weil die Blaubeeren, die es jetzt im Winter im Supermarkt gibt, die kommen aus, wenn man auf die Packung guckt, Südafrika oder Südamerika. Sprich, die sind einfach mal mit einem Kühlschiff um den halben Globus gereist.
Ja, das wichtigste Exportland für Blaubeeren, das liegt nicht hier in Europa, wie man vielleicht denken könnte. Es ist inzwischen Peru. Die Exportmenge ist dort in den letzten Jahren wirklich explodiert.
Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die Blaubeeren da wachsen und wie es den Leuten geht, die auf den Plantagen arbeiten.
Ein ARD-Team hat mit einer Feldarbeiterin gesprochen und die ist offenbar sehr glücklich, weil sie nämlich einen Job gefunden hat.
Nirgends gibt es eine bessere Arbeit als auf dem Blaubeerfeld. Dort benötigen sie jede Woche Arbeiter und es ist nicht so anstrengend. Außerdem zahlen sie gut.
Diese Frau verdient umgerechnet 360 € im Monat und sie sagt, das ist für die Gegend ein gutes Gehalt. und neue Arbeitsplätze, das ist natürlich ein richtig gutes Argument. Deshalb wollen auch Bürgermeister in Nachbarorten Agrarfirmen anlocken, dass die da Plantagen errichten.
Wenn die Blaubeeren hier wachsen, werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Für unsere arme, gebeutelte Gemeinde wird damit ein Traum wahr.
Für einige Leute vor Ort bedeuten die Blaubeerplantagen also eine Chance, dass sich ihr Leben verbessert. Aber es gibt da auch eine andere Seite der Medaille. Die Blaubeeren wachsen auf riesigen Plantagen mitten in der Wüste. Das sieht wirklich verrückt aus. Die Pflanzen stehen auf super trockenem, gerissenen Boden. Jede einzelne in einer Plastiktüte mit Humus drin. Und der muss permanent bewässert werden.
Das heißt?
Ja, also man kann sich das so vorstellen. Für ein Kilogramm Blaubeeren braucht man mehr als 100 Liter Wasser. Manchmal bis zu 300 Liter.
Das ist echt viel. Und wenn das eine Wüste ist, wo kommt das Wasser dann her?
Das ist wirklich eine wilde Geschichte. Das Wasser kommt aus den Anden von Flüssen, die eigentlich nach Osten abfließen.
Moment. Also Richtung Atlantik.
Mhm, genau. Und die peruanische Regierung hat gesagt, wir brauchen das Wasser aber auf der anderen Seite der Anden.
Also Richtung Pazifik.
Sehr gut, Anne.
Ja.
Hast du aufgepasst in Geografie?
Habe ich.
Die Regierung hat gesagt, wir wollen das Land da fruchtbar machen und hat daraufhin Staudämme bauen und Tunnel in die Berge fräsen lassen und so riesige Mengen Wasser umgeleitet. Gut für die Blaubeerplantagen, aber schlecht für die Bäuerinnen und Bauern auf der anderen Seite der Anden. Da sagen einige jetzt nämlich, bei uns sinkt der Grundwasserspiegel, unsere Böden vertrocknen und versalzen und wir können kaum noch was anbauen.
Ähnliche Geschichten hat man ja auch schon bei anderen Lebensmitteln vielleicht gehört, die so zum Trend und zum Hype geworden sind. Ich sag mal Avocado.
Der Effekt ist da ganz ähnlich, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Die Avocado gibt's in Deutschland immer nur importiert. Die wächst hier einfach nicht, die Blaubeere schon.
Ja, da wäre dann die Schlussfolgerung, wir sollten Blaubeeren eigentlich besser nur dann essen, wenn sie bei uns hier wachsen und Saison haben, sprich im Sommer.
Das ist, was den CO2-Fußabdruck angeht, definitiv die beste Option.
Was wäre mit Tiefkühlprodukten? Ich meine, klar, die Blaubeeren sind dann ein bisschen matschig, aber für einen Smoothie oder im Pfannkuchen wird es ja schon gehen.
Was die Klimabilanz angeht, da gibt es eine Studie vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Da wurde der CO2-Fußabdruck von Obst- und Gemüsesorten verglichen, je nachdem eben, ob sie saisonal sind, importiert oder gefroren. Um die Blaubeere ging es da jetzt nicht explizit, aber um die Erdbeere. Und da kam raus, ein Kilo Import-Erdbeeren hat fast 5-mal so viel CO2 produziert wie ein Kilo gefrorene Erdbeeren. Auch wenn die ja die ganze Zeit gekühlt werden mussten.
Mhm.
Ich habe aber auch eine andere Studie aus den USA gesehen. Da ging es um Import-Blaubeeren aus Chile und gefrorene heimische US-Blaubeeren. Die kamen zu einem anderen Ergebnis. Da schnitten die frischen Blaubeeren aus Chile besser ab.
Mhm.
Also es gibt da unterschiedliche Studien. Es kommt wohl auch darauf an, wie lange die Früchte gekühlt werden müssen und mit welchen Kühlmitteln.
Also wer da auf Nummer sicher gehen will, was die Klimabilanz angeht, der sollte Blaubeeren im Sommer kaufen, also regional und saisonal.
Ja, und bei Importprodukten einfach überlegen, ne, wie oft will man sich das leisten.
Ich denke dann beim nächsten Frühstück drüber nach.
Was geht?
In Was geht? Da gucken wir ja unter anderem, wie wir sorgsamer mit den Ressourcen umgehen.
Dieses Mal hat uns die Fashion Week auf ein Thema gebracht. Da gab es nämlich Proteste. In Berlin vor dem Brandenburger Tor hatte Greenpeace einen großen Altkleiderberg abgeladen. Der Slogan dazu, Kleider machen Müll.
Die Umweltorganisation, die kritisiert Fast Fashion und rechnet vor, dass allein in Ghana in Westafrika jedes Jahr 150.000 Tonnen an Altkleidern landen, die dann da laut Greenpeace zu Mode- und Plastikmüll werden.
Solche Altkleidermüllberge, die gibt es ja nicht nur in Westafrika. Ich habe auch mal Bilder gesehen aus Chile, aus der Atacama-Wüste. Das sieht wirklich krass aus.
Die Kritik, die geht ja eigentlich nicht nur an die Modeindustrie, sondern es sind ja schon auch wir als Kundinnen und Kunden, die Altkleiderberge produzieren. Und ich habe dazu eine Abschätzung gefunden, die ich ziemlich unfassbar fand. Was glaubst du, wie viel der Klamotten auf der Welt schon im ersten Jahr nach ihrer Herstellung, also innerhalb der ersten 12 Monate, auf dem Müll landen?
Wenn du schon so fragst, 5?
Es sollen angeblich 60% sein.
Okay, wow.
Und eine Zahl, die noch deutlich besser belegt ist als diese Schätzung, kommt vom Statistischen Bundesamt. Deutschland führt so viel an Altkleidern und gebrauchten Textilien aus pro Jahr, dass da pro Kopf im Schnitt 5,5 Kilo an Stoff zusammenkommen.
Okay, also wir haben da wirklich ein Problem. Deshalb sollten wir uns mal anschauen, was man am sinnvollsten tut mit alten Klamotten.
Und die erste Antwort lautet an der Stelle, nicht so viele entstehen lassen. Also weniger neue Kleidung kaufen und bei der, die man kauft, darauf achten, dass sie lange hält. Also sprich, dass die Qualität so gut ist, dass das T-Shirt auch nach 5-mal Waschen noch gut aussieht und der Pulli vielleicht nicht direkt anfängt, Knötchen zu machen.
Das ist schwierig, das weiß man ja manchmal nicht, aber ja, manchmal sieht man es im Laden schon.
Ich finde auch. Und der Preis verrät es einem manchmal ja auch schon, ne? Das ist so ein bisschen der größte Hebel, den wir als Käuferinnen und Käufer haben. Aber es gibt noch etliche andere, zum Beispiel selber Secondhand kaufen, weil man in dem Moment ja das Leben, also die Nutzungsdauer von den Klamotten, die man da kauft, verlängert. Wenn es dann aber irgendwann so weit ist, dass man weiß, ist dieses Teil ist irgendwie nice, aber ich trage das einfach nicht mehr, dann kommt es auf den Zustand an, was in diesem Moment jetzt am sinnvollsten ist, was man damit tut.
Also Fall 1, ne? Nehmen wir mal an, das Teil sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. Es ist halt vielleicht ein bisschen eng geworden oder es ist halt nicht mehr mein Style.
Bei solchen Klamotten lohnt es sich zu checken, gibt's in meiner Stadt eigentlich einen Second-Hand-Laden oder ein Sozialkaufhaus oder eine Kleiderkammer, die solche Teile, die noch gut erhalten sind, direkt annimmt und die dann eben weiterverkauft oder weitergibt.
Ich kann das ja auch selber machen, einfach auf den Flohmarkt gehen oder online verkaufen oder so, ne?
Genau. Wenn man sich stattdessen für einen Altkleidercontainer entscheidet, dann ist es gut, wenn man drauf schaut, wer den aufgestellt hat. Ein guter Hinweis ist, ein Siegel auf dem Container, Verwertung, also fair wie fair, weil dann ist es nämlich kein kommerzieller Sammler, sondern ein gemeinnütziger. Aber auch bei gemeinnützigen Sammlungen kann es sein, dass gerade mal sowas wie ein Zehntel der gespendeten Klamotten in Deutschland bleiben und bei uns an Bedürftige gehen. Der Rest wird auch bei gemeinnützigen Sammlungen in der Regel sortiert und das meiste landet im Ausland und wird verkauft oder wird halt im schlimmsten Fall entsorgt.
Fall 2 ist ja, wenn das Kleidungsstück echt schon ziemlich durch ist und man weiß einfach, das wird niemand mehr tragen.
Und wenn das so ist, dann können wir das natürlich in den Altkleidercontainer schmeißen. Dann wird es wahrscheinlich da dann aussortiert werden und entweder direkt im Müll landen, also in der Müllverbrennung, oder es wird noch Dämmmaterial draus gemacht, immerhin. Das heißt aber auch, wenn das T-Shirt richtig, richtig durch ist, dann kannst du es im Zweifel auch einfach selber weiter nutzen, indem du es, keine Ahnung, zerschneidest und da draußen Abschminktuch machst oder einen Putzlappen.
Die Verantwortung liegt ja aber nicht nur bei uns Einzelnen. Es ist ja auch die Politik dafür verantwortlich, dafür was zu tun, dass weniger Klamotten auf Altkleiderbergen landen.
Genau, die Politik legt an der Stelle ja auch Spielregeln fest, zum Beispiel für die Textilindustrie. Und die EU, die sieht die Altkleidermüllberge natürlich auch und die will mit einer neuen Fassung der Ökodesign-Verordnung gegensteuern. Die soll dieses Jahr in Kraft treten und die soll verhindern, dass Händler neue unverkaufte Klamotten einfach vernichten, was offensichtlich passiert.
Ja, das weiß man auch. Das trägt auch zu Kleidermüllbergen bei.
Aglaya, jetzt ist sie fast vorbei. Deine erste Folge Update Erde, Premiere. Gab's was, was du besonders spannend fandst?
Ich bin ja so ein bisschen abgetaucht in Energiewirtschaft
in Dunkelflauten
und dezentrale Lösungen. Und da gab es so viele neue Wörter, virtuelle Kraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung. Hat man vielleicht schon mal gehört, aber überall mal so ein bisschen reinzulesen und versuchen zu verstehen, was das ist, war schon sehr spannend.
Ich denke, wir werden da in Update Erde demnächst auch weiter darüber berichten.
Bestimmt.
Könnte ich mir vorstellen.
Was war es bei dir?
Dass die Blaubeeren in Peru in der Wüste wachsen, ist so ein Bild, was jetzt in meinem Kopf ist. Ich werde die Blaubeeren im Supermarkt mit anderen Augen angucken.
Du musst nach Wüstensand gucken.
So, wir versuchen ja bei Update Erde immer so eine Mischung zu finden aus aktuellen Infos und konstruktiven Tipps. Und wenn ihr findet, dass mehr Menschen uns dabei zuhören sollten und wenn ihr vielleicht sogar jemanden kennt, den das interessiert, dann macht ihr uns sehr happy, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Und falls ihr noch Sternchen für unseren Podcast zu vergeben habt, dann freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen.
Und jetzt wird's Zeit für
Deine Minute Natur.
Ich durfte mir einen Kontinent wünschen.
Mhm.
Und ich habe gesagt, ich hätte gern was aus Südamerika.
Und so klingt ein Wald in Peru morgens. In Peru gibt's nämlich nicht nur Wüste, sondern auch Urwald. Das war's von uns. Anne und Aglaya sagen
tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.